Probe-Podcast. Beim gemütlichen Talk im Proberaum. Mit unseren Moderatoren. Herr Raumwelle. Tobi. Und Herrn Notstrom. Viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen zum Probe-Podcast.
Groundhog Day.
Haben wir immer noch keinen vernünftigen Introspruch?
Nein.
Nee, aber einen geilen Outrospruch. Den wahrscheinlich nur die wenigsten Leute hören, weil das 3 Stunden später erst kommt.
Wir müssen das so machen wie Frank. Wir müssen anfangen, das Outro machen, dann den Abspann laufen lassen und dann 2 Stunden lang dumme Scheiße labern.
Okay, ich gehe dann mal. Tschüss!
Ding, dong, ding, dong, da, 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 da.
Hallo. Hallo, Kollegen.
Ja. Ich mag's, dass der Hamburger Kollege genau kein Wort versteht, worum es hier geht.
Ja,
und Sascha genau. Einfach nichts sagt dazu.
Nee, weil das ist ein Insider, den kenne ich nicht. Ihr habt so viele Insider, weil ihr gefühlte 200 Jahre schon miteinander irgendwie rumpodcastet und ich so mal gerade eben 2 Sommer dabei bin.
Nee, das ist einfach, weil wir halt in der, wie nennt man das, popkulturellen
Blase. In der gleichen Blase gesessen sind, ja.
Ja.
Richtig. Ich habe gerade neulich wieder überlegt, diese popkulturelle Blase, es gab eigentlich nur zwei Richtungen, die sie hatte. Man wurde entweder Misanthrop oder Weeb. Und ich bin relativ glücklich über Ersteres.
Kannst du mich aufklären, mich Generation X Menschen, was ist Weeb? Ach, ist das sowas schon. Wie Cringe?
Ja, es hängt zusammen, ja.
Okay.
Ich bin gerne Misanthrop.
Heißt das nicht Misanthrop?
Ja, Misanthrop. Ich bin's gerne. Ich bin wie diese alten Herren bei der Muppet Show, die da oben
sitzen. Genau. Geil. Ich mag sie, Waldorf und Statler.
Same as it ever was. Same as it ever was. Yeah. Terrible.
Haben wir für heute ein Thema?
Naja, ich kann es ja auch nicht dafür, wenn Konrad wieder den Adenauer macht. Wollen wir damit anfangen?
Ja, aber du warst gerade ein bisschen abgehackt.
Ach scheiße. Ah, gut,
dann Konrad macht den Adenauer-Gag, der ist rübergekommen. Ich habe den zwar nicht verstanden, aber und dann war.
Ja, keine Sorge. Sascha, ich möchte bitten.
Okay. Ich bitte.
Aber alles andere habe ich nicht dazu gekauft. Also alles andere ist auch noch weg.
Also du hast
also ich dann bleibe Waldorf, relativ dann, reduziert.
Dann Waldorf M ist auch weg?
Nee, der Waldorf M ist nicht weg, der bleibt auch da.
Ja. Und der Hydro sind?
Der ist weg.
Und wieder da.
Willst du uns irgendwas erzählen, Thomas? Was interessiert dich dein Geschwätz von vor 6 Tagen, ne?
Das ist mein dummes Gas, weißt du, beziehungsweise, es kam, sah und das Gas siegte. Also, im Forum, im Sequenzer-Forum wurde ja schon wild herumspekuliert, dass ja Thomann und alle anderen Händler ganz, ganz böse sind und vor den Kadi gezogen werden sollten wegen Preisabsprachen und diese Streichpreise und alles und ganz fürchterlich. Nein, liebe Leute, alles ganz harmlos. ASM hat eine weltweite Preisaktion gemacht. Den Spring Sale. Die haben ihre Lagerbestände wahrscheinlich abverkauft. Man munkelt, es gibt vielleicht ein neues Modell oder einen anderen Zünd. Man weiß es nicht. Ist auch egal, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall haben sie halt einen Spring Sale gemacht. Nee, kein Black Friday Sale, einen Spring Sale, der den ganzen April dauert, noch bis 30. April wahrscheinlich. Wenn du, lieber Zuhörer, diese Sendung hörst, schon vorbei ist, ne, Gott sei Dank, dann machst du nicht den Fehler, den ich gemacht habe und holst dir dann wieder einen Hydra-Sind. Für einen Gebrauchtpreis habe ich ihn bekommen. Neu.
Ich hoffe, er hat Rückgabefrist.
Ja, ich kann noch innerhalb der nächsten 26 Tage mir überlegen, ob ich das Gerät wieder zurückschicke. Aber momentan steht er hier ganz friedlich neben dem Iridium. Und ich bin, ich weiß wieder, warum ich ihn nicht verkaufen wollte. Weil mir hat das schon, mir blutete schon das Herz, als ich ihn da gehen sah. Also der Käufer drehte sich um und ging. Und ich guckte hinterher ganz traurig. Ja, ich bin auch nur, eine, wie heißt das jetzt? Darf man ja nicht mehr sagen. Wie heißt jetzt die Webseite? Ich bin auch nur eine, sag schon. Wie heißt die Webseite jetzt? Ich bin auch nur eine Gearspace.
Ich habe eine schöne Geschichte dazu. Ich habe vor vielen Jahren, bevor ich mir halt mein Korg Micro X gekauft habe, meine Sampler Groove Box verkauft. Und da war ich echt guter Dinge so, ne? Weil damit habe ich halt den Micro Korg X halt Mist finanziert und gut, alles schön. Aber wie ich den eingepackt habe, da kam schon so ein bisschen Wehmut auf. Und eine Woche später habe ich mich echt geärgert, dass ich das Ding verkauft habe. Ich habe Ewigkeiten nichts damit gemacht gehabt, aber trotzdem.
Das ist das. Ich kann jetzt auch so langsam verstehen, warum einige Leute, wenn sie sich was kaufen, also die kaufen sich sehr selten was, aber wenn sie sich da mal was kaufen, dann behalten sie das auch für die nächsten, also bis zum Grab. Also mittlerweile, also jetzt, nachdem ich jetzt wieder diesen Hydra-Synth hier stehen habe, kann es schon nachvollziehen, kann es verstehen. Wenn du da erstmal dein Instrument gefunden hast, mit dem du halt, was du als Werkzeug gut benutzen kannst und was dich unterstützt bei deiner Arbeit, als bei deinem Handwerk als Musiker, dann sollte man das nicht tun, dies nicht verkaufen. Ne?
Bei mir war es ja so gewesen, ich habe ja Ewigkeiten mit der Sampler Groove Box nichts gemacht. Also es war hier so eine Yamaha Su 700. Und
ist ein legendäres Gerät, ne? Also da schwärmen. Jedes Mal, wenn man das irgendwo erwähnt, in irgendeinem Forum, egal ob englischsprachig oder deutschsprachig, da kommen da sofort die Leute und sagen so, ja, oh ja, die war geil.
Ja, das einzige Dumme, was an der Sache halt war, das war halt der Arbeitsspeicher, ne? Also das Ding wurde mit 4 Megabyte ausgeliefert.
Das ZIP-Laufwerk. Oder waren das Smart-Media-Karten?
Nee, da war nur ein Diskettenlaufwerk drin. Wie bei Yamaha üblich. Bei den Samplern. Und den konnte man noch mit 64 Megabyte auf zwei Speicherbänke, also so Riegel, PS2-Module, um das genau zu sagen, erweitern. Und dann hatte der 68 Megabyte Arbeitsspeicher. Da passte nicht viel rein.
Und dann nur 1,44 Megabyte Floppy Disks?
Dann brauchtest du noch die SCSI-Erweiterung, das war eine extra Karte.
Das heißt, du brauchtest 64 Disketten, um den Sample-RAM vollzukriegen? Oder wie hat man das gemacht damals?
Ja, also wenn du nur mit Disketten das gemacht hast, dann musstest du das halt mit vielen Disketten machen. Oder du hast halt die SCSI-Karte eingebaut, die ja extra erhältlich war und die heute astronomische Preise hat.
Und dann eine Platte.
Und dann halt eine Platte oder halt ein SIP-Laufwerk oder sonst was. Egal, was für Medium du anschließt, das war sau langsam. Das ist bei Yamaha-Samplern immer so gewesen.
Das war eins der größten Probleme, die Yamaha mit seinen Samplern hatte. Die hatten zwar SCSI-Bus, aber die haben die Bandbreite nicht genutzt. Das war alles irgendwie so auf das Kettenniveau, ne?
Genau. Also ich hab sogar eine Zeit lang dann lieber die Sachen mit MIDI-Dump hochgeschickt, weil das einfach unkomplizierter war. Also du konntest damals mit WaveLab dann die Sachen halt in diesem MIDI-Format umwandeln und dann halt als Datenstrom über die MIDI-Schnittstelle.
Wahnsinn.
Das war eine verrückte Zeit.
Ich, liebe Leute, ihr müsst euch ja so vorstellen, die MIDI-Schnittstelle, die ja auch schon einige Jährchen auf dem Buckel hat und ja auch immer noch benutzt wird, auch im Jahre des Herrn 2024, im neuen Jahrtausend. Sie wurde im letzten Jahrtausend, 1900, wann war das, 82? Wann hat Dave Smith das entwickelt?
Ich glaube.
Also Dave Smith, ne, hier Sequential. Der Dave Smith, ja, das war der einer der Väter des MIDI-Standards. Das Ganze ist ein serielles Protokoll, muss man sich mal vorstellen. Basiert 7-Bit. Auf 7-Bit-Protokoll. Ne? Müsst ihr euch vorstellen, Computer heutzutage haben irgendwie, welche Bandbreite? 32-Bit, 64-Bit?
64-Bit.
USB ist ja auch eine serielle Schnittstelle, hat 64-Bit, ne?
Ja, das ist alles 64-Bit-Architektur.
Genau. Also erheblich größere Bandbreite. Und ja, und darüber, über diese kleine 7-Bit-serielle Schnittstelle Samples reinzuladen, das hat eigentlich, das ist im Kilobit-Bereich.
Ich weiß nicht, wie hoch die Übertragungsrate da ist, also in Endeffekt.
Da bist du ja mit dem Pfeifenschnitter. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn.
So, worum geht's?
Wir waren gerade in Nostalgie verschwunden.
Yamaha SU700 Datenübertragung mit MIDI.
Ja, aber nicht, nicht nur die,
der Sample-RAM zu füllen.
Nicht nur der SU700 war das. Das waren ja auch die die Sampler, die du halt im Rack geschraubt hast. Ne? 3000, A3000, 4000, 5000. Und die hatten und alle die gleiche Krankheit.
Aber lass uns nochmal auf das Thema, was ich angeschnitten habe, darauf zurückkommen. Hat das jetzt dazu beigetragen, dass du bessere Musik gemacht hast? War das eine existenzielle Krise für dich, dass du dieses Gerät verkauft hast? Hat dich das beflügelt?
Es war, wenn du dann halt deine Samples da drin hattest, dann konntest du unwahrscheinlich schnell daraus was machen. Also das Ding war ja eine super kreative Verwurstelungsmaschine mit den Effekten. Dann halt, du hast 8 Spuren gehabt, die geloopt haben, 16, die getriggert geloopt wurden und dann halt nochmal 16 freie Sample-Bänke, also Pads. Mhm. Alles aufgeteilt in 4 Bänke. Und da konntest du unwahrscheinlich schnell was auf die Beine stellen. Da konntest du halt einen Track bauen. Wenn du die Drums hattest, hast du das Drummer-Store eingetippt und ja, du hast das, ich habe da so schnell meine Sachen mitgemacht. Vor allen Dingen, du hast dann halt die Filter drauf angewendet und da haben die endlos Encoder auf den Spuren. Die haben auch endlos gelitten, ne? Also ich konnte bestimmt alle 2 Jahre die endlos Encoder austauschen, weil die durchgenudelt waren. Das war, ja. Aber wie gesagt, also ich habe es dann vermisst, weil ich dann extrem schnell produktiv mit war. Und ich war damit ja auch live unterwegs, ne?
Was ist dann passiert? Du hast ihn nicht mehr?
Mhm. Ich habe ja auch gedacht gehabt, okay, die modernen Software-Sampler, die sind ja wesentlich komfortabler und mehr Arbeitsspeicher, klar. Ja, aber wirklich ersetzt haben sie das nicht. Ich bin dann glücklich geworden mit meinem MicroKorg X. Das war schön, weil das ja auch so eine schnelle Maschine ist, ne? Die hat ja unwahrscheinlich viele Klänge, dann die Möglichkeit mit den Sequenzern, die da drin sind. Es ist ja halt eine Triton-Engine drin, ne, von Korg, und die Möglichkeit kannst du ausnutzen. Ich musste mich halt komplett umgewöhnen, weil ich habe keine Alternative gefunden. Bei den Software-Sampler, Grooveboxen. Ich meine, bei Steinberg, bei Cubase wird ja eine mitgeliefert. Die ist gut. Aber die hat das Haptische fehlt, ne? Dann habe ich es probiert so halt mit MIDI-Controller. Nee, das war nicht so. Es hat lange Zeit gebraucht, bis ich dann halt das mal aus dem Kopf hatte, dass ich dann halt damit anders meine Tracks baue. Ich habe dann immer die Vergleiche gesucht, weil wenn du live unterwegs bist und du hast halt so Grooveboxen, der Speicher ist ja irgendwann mal voll, und bei dem Yamaha RMX 1 ist der Speicher, glaube ich, 1 Million oder 100.000 Events. Und da kannst du halt schon ordentlich was mitmachen. Aber du musst bei so einem 2-Stunden-Live-Gig schon mal nachladen. Und dann konnte ich, während der eine von Diskette lädt, konnte ich dann halt den anderen laufen lassen. Und du hast das nicht gehört.
Mhm. Mhm.
Und ich mit Laptop damals auf der Bühne stehen, das sah immer so aus, als ob die Leute halt ihre E-Mails checken.
Tut's heute auch noch.
Ja, ich weiß.
Aber heute interessiert's niemanden mehr.
Richtig, weil die Leute sich dran gewöhnt haben.
Ja, genau.
Ja. Nostalgie halt, ne?
Opa erzählt vom Krieg, oder wie war das?
Ja. Hat das denn bei dir etwas denn ausgemacht, dass du den am Hydra sind verkauft hast und dann wieder gekauft hast?
Also ich habe mir alte Tracks, also was heißt ja alte Tracks? Ich habe ja euch eine kleine Kostprobe da vorgespielt von dem, was ich da jetzt in Vorbereitung habe zur Veröffentlichung. Und beim Durchhören dieser ganzen Tracks, die teilweise auch schon jetzt fast 2 Jahre alt sind, sind mir da einige Projekte in die Finger gefallen, die ich halt mit Hydra Synth Only aufgenommen habe. Und die Kiste klingt halt wirklich gut. Kann man anders nicht sagen. Es gibt zwar Leute, die nörgeln irgendwie am Filter rum. Die mögen den nicht oder ich weiß nicht, was die für Probleme haben, wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann, weil der Hydra Synth hat 2 Filter. Ja, hat einen Digitalfilter, wo du unterschiedliche Filtermodelle halt einstellen kannst und du hast noch einen 2. Filter, einen SVF, einen State Variable Filter, der an den SEM angelegt ist, Oberheim SEM Filter, also 12 dB. Und da kann man schon sehr, sehr flexibel mit arbeiten. Vor allem das Routing, welche Oszillatoren, du hast 3 Oszillatoren, wie du die in die Filter routen möchtest, ist auch sehr flexibel. Und alleine schon die Mix-Sektion beim Hydra Synth ist, du kannst sie mit LFOs beeinflussen. Ne? Also du kannst auch die Mixverhältnisse auch nochmal verändern. Das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend, was mit dem Synthesizer eigentlich alles geht. Das eine ist halt, was ich vermisst hatte, weil doch die Möglichkeiten zu haben. Und wie gesagt, das Ding klingt einfach wirklich, wirklich gut. Also muss ich vor den Mitbewerbern, die da an Digital-Synthesizern jetzt aktuell preislich im Mitbewerberfeld mitspielen, überhaupt nicht verstecken. Und das Ding ist wirklich bombig gebaut. Ne? Also, vor allem die Desktop-Variante, die hat keine Holzseitenteile, nein, gutes Alustahl. Und ist wirklich stabil gebaut. Alublech, ganz dickes Alublech. Ich würde sagen, panzertauglich. Die Endlos-Encoder sitzen sehr bombig, sehr fest, lassen sich sehr geschmeidig drehen, haben LED-Kränze. Also, mir hat er gefehlt. Sofort, nachdem ich ihn verkauft hatte. Also noch während des Verkaufsgesprächs habe ich gedacht, so scheiße. Eigentlich will ich den gar nicht verkaufen. Aber ich wollte dafür ja was finanzieren. Und das hat sich dann als Enttäuschung herausgestellt. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Vor ein paar Folgen.
Jetzt habe ich panische Angst, dass mein Studio Logic Piano danach auch fehlen.
Warum?
Naja, das wird draufgehen, wenn es darum geht, das nächste Klavier zu finanzieren. Was ja auch nur eine Trotzreflexion ist aus dem Punkt, dass ich ein Roland-Gerät verkauft habe, das mir gerade tatsächlich ein bisschen fehlt. Also nicht das Gerät, sondern halt die Features, sprich Lautsprecher, die Roland-Tastatur, so ein direkt anschalten Klavierspielen-Modus. Das kann dieses Ding alles nicht. Daneben praktisch, aber ja, ist es halt dumm gelaufen. Das ist das Problem, wenn die Sachen sich refinanzieren müssen, weil irgendwann ist es dann so wie bei Transaktionssteuern, da verpufft das Geld dann halt irgendwie. Muss ich jetzt mal gucken, was man da machen kann.
Versuch macht klug, ne? Oder wie war das?
Versuch macht arm.
Ja, Versuch macht arm, genau.
Wobei ich ja im Gegenzug zu Thomas dazu tendiere, meine Sachen zu behalten, anstatt sie noch in der Rückgabefrist zurück zu...
Ja, bei euch.
Also ich weiß nicht, reichen euch 30 Tage?
Nein.
Um zu wissen, ob ihr
nein,
ob
das billig taugt?
Doch, eigentlich schon. Also ich bin mittlerweile...
Meinungsverschiedenheiten bitte ausführen.
Also ich weiß mittlerweile so viel über Synthesizer. Ich habe in den Jahrzehnten so viel über Synthesizer gelernt, dass ich das eigentlich relativ schnell beurteilen kann. Also ich hatte zum Beispiel einen Korg Wavestate hier, ich habe das schon erzählt. Ich habe den ausgepackt, ich habe den angespielt, habe gedacht so, das ist nicht mein Gerät. Und habe es eingepackt und ging sofort wieder zurück. Bei anderen habe ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen, ne? Siehe Iridium Core. Also mir reichen die 30 Tage.
Bei mir ist das halt wie bei, wenn man sich halt kennenlernt und verlieben lernt. Das ist nicht hier so der Liebe auf den ersten Blick, sondern ich taste mich daran und ja, gucke, ob es passt. Und da reichen oft 30 Tage nicht.
Ja, also ich bin auch eher so, weiß nicht, so ein halbes Jahr brauche ich schon, um zu erkennen, ob die Sachen... weißt du, sich in den Alltag fortfügen, das ist ja das Problem. Mit dem Gerät begeistert sein und das Einbauen irgendwo, das kann man ja sehr schnell, aber dann so feststellen, ob auch so die Sachen, die man zwar im Hinterkopf hat, aber die man nicht so wenig verstanden hat, oder? Auch die Sachen, die Kopf frei halten, warum mache ich nebenbei Twitter auf?
Das aber weiß ich nicht mehr, wo ich war. Mach's bloß nicht. Sonst verfolgen dich Politiker.
Nee, was ich halt sagen wollte, ist jetzt beispielsweise Innovation Summit, oder? Der hat mir eigentlich immer noch, also selbst als ich ihn letzten Endes verkauft habe, hat er mir noch zugesagt. Ich habe die letzten Sessions mit dem Gerät sehr genossen. Das Problem bei dem war halt wirklich so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tendiere dazu, mir Geräte zu kaufen aufgrund irgendwelcher Hypothesen, oder? Das Studio Logic habe ich mir gekauft, weil ich gedacht habe, gut, das ist kompakter, das ist immer gut. Das macht auf dem Fahrrad, macht das die Entscheidung zwischen, du kriegst es quer auf den Rücken oder du musst es auf den Gepäckträger packen und räumst damit einfach alle Leute ab. Oder? So in der Innenstadt oder so mit dem 88er hinten quer auf dem Gepäckträger, so bam, bam, sorry, ausweichen, etc. Oder bist halt dicker als ein Auto, oder? Und so auf 80 Zentimeter Fahrradwegen. Aber wie gesagt, da habe ich ja gedacht, ja, kompakter Audio-Interface, cool. Verzichte ich mal auf die internen Boxen. Aber dass die dann irgendwie so matchentscheidend waren, oder? Das war vorher beim Digital-Piano schon nicht der Punkt. Ich habe mir gedacht, ja gut, Boxen habe ich eh. Dann nehme ich einfach noch, ich brauche eine Hammer-Tastatur. Und dann hatte dieses RD88, hatte halt diese internen Lautsprecher. Die waren nicht schlecht. Also habe ich die mal genommen. Und da war gedacht, gut, das ist ein Detail, das ist nett. Jetzt stellt sich's gerade raus, es ist relativ matchentscheidend. Deswegen, und eben auch, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, so Gestaltung, also Raumgestaltung, weißt du, so Ästhetik, Wohnzimmertauglichkeit, wobei ich das jetzt nicht als Wohnzimmer bedienen würde. Aber es ist natürlich auch scheiße, wenn du dir ständig die Füße anschlägst an so einem X-Stativ oder. Deswegen habe ich jetzt gesagt, so ein Roland FP mit einem Digital-Piano-Unterbau, wo du dann einfach das Piano wegnimmst, wenn du es live brauchst. Weil live brauche ich eigentlich, also wenn ich eine Hammer-Tastatur brauche und die mir nicht stellen lassen kann, ja, dann nehme ich halt meine eigene, oder? Und der 60er ist mir kompakt genug. Ich mag die Tastatur, die auch das RD88 hatte. Gleichzeitig würde ich, wenn jetzt das neue RD08, das es da glaube ich mal gab, zur NAMM, auch eine kompakte Version, eine 07 hätte, würde ich wahrscheinlich das nehmen, weil ich mir halt denke, ja, eigentlich will ich schon ein kompaktes Gerät. Oder gleichzeitig will ich absolut kein Yamaha, sonst wäre das P121, hieß es, glaube ich, oder 25, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Die haben mal so eine kompakte 76er-Version gebaut. Aber eben, das ist welches, hin und her. Und
welches bin, Studio Logic hast du?
Ja.
Wie heißt das?
Das Nummer X73, also Nummer X Piano 73.
Studio Logic SX SL? Nee.
Nee, Numa. Ach, Numa
das
X.
Numa, das gibt ja noch einen Numa Kompakt. Numa 2X hast du.
Nein. Nein. X73.
X-Piano, okay, da ist es. Ja, wie gesagt, es gibt ja noch einen Kompakt. Das war aber nicht so. Das ist nur, ist das mit Klangerzeugung? Nee.
Das X-Piano doch, das hat eine Klangerzeugung. Beim Kompakt weiß ich es gar nicht.
Es hat ein USB-Audio-Interface. Hat es auch Bluetooth?
Nee, also Bluetooth, das ist für Home-Pianos, weißt du?
Was hat denn das?
Zum Handy mitspielen willst.
Was hat denn das für Anschlüsse?
Ja, alles, was so ein Master Keyboard braucht. Mainout, Subout,
wie wär's denn, wenn du dir, Mainout, USB. Du sagst ja, du vermisst Lautsprecher an dem Ding. Wie wär's, wenn du dir einfach Lautsprecher direkt anschließt?
Kleine Channel-Ecks obendrauf.
Zum Beispiel. Kann ja auch was anderes sein.
War auch
kannst ja auch was anderes gedacht, nehmen. Ja. Kannst ja auch kleine JBL nehmen, hier so, hier Monitor One oder so.
Ja, draufstellen wäre halt eine Idee. Mhm. Der Punkt ist halt, es ist eine Investition mehr, die...
Du hast ja Genelecs.
Dann unter Umständen Genelecs halt wieder... Ja, ja, die habe ich, aber die stehen quasi dann im Rücken, weißt du? Das Piano steht im Studio ja an der Wand, oder? Also da, wo gerade der IKEA-Müll steht. Oder es hoffentlich nicht mehr tut, wenn
die so aufkaufe. Wenn ich mir so die Rückseite angucke, das Studio Numa Piano, das hat ja einige coole Features, ne? Audio-Inputs, 4 Stück.
Das ist ein... Es ist ein traumhaftes Master Keyboard. Also ich hab nur wie auch schon beim Summit und wie beim Kurzweil PC3 den Eindruck, das Gerät kann für mich zu viel. Oder ich interpretiere da Anwendungszwecke rein, die gar nicht existieren.
Meinst du nicht, dass du da reinwächst?
Das ist mehr so das Problem. Ins Gerät oder in die Anwendungszwecke?
Sowohl als auch. Überleg mal, du hast jetzt deinen Anwendungsbereich, der kann sich ja ändern im Laufe der Jahre.
Na klar. Ja, ne? Ist die Frage, ob dieser hypothetische Anwendungsbereich dann diesen akuten Anwendungsbereich tatsächlich schlägt. Mhm. Und das ist eben der Punkt, wo ich mir noch relativ unsicher bin. Gleichzeitig kann dieses Gerät halt nur entweder alleine hier existieren oder es muss den Nachfolger finanzieren. Wobei ich jetzt gerade sehe, dass dieses Roland tatsächlich, na, spielt keine Rolle, ich werde mir einfach für unterwegs, lasse ich mir ein FP90 stellen. Dieser No-Land-Gag fürs Keyboard-Stack, das kann ich sonst machen. Ich brauche den zu Hause eigentlich nicht, weißt du.
Und wie gesagt, du könntest dir einfach ein paar kleine Böckschen holen, die kannst du ja direkt anschließen dann. Kleine aktive Lautsprecher. Und draufstellen. Genau, es müssen ja keine, müssen ja keine Genelecs sein, können ja auch was anderes sein. Gibt ja genügend da am Markt.
Die Idee ist tatsächlich nicht neu. Ich glaube tatsächlich, ich werde halt wahrscheinlich mal die 60 Tage Thomann in Anspruch nehmen, also die 30 Tage Thomann oder 30 Tage Musics wahrscheinlich, damit es nicht über die Grenze muss. Werde ich halt mal in Anspruch nehmen müssen. Und dann mal... Ich glaube, ich muss einfach mal die Geräte in die Hand kriegen, weil ich, wie gesagt, also ich vermisse ein bisschen die Zeit vor meinem letzten Umzug, als man noch kopflos einfach quasi im Lockdown sich bestellen konnte, was man gerade wollte, weil halt Geld übrig war. Und das war halt nach dem letzten Umzug dann nicht mehr, oder? Ich habe auch den Eindruck auf den Reddit Battle Stations, wo wir manchmal gucken gehen, habe ich den Eindruck, die Studios werden immer konventioneller. Diese Studios, wo du halt gedacht hast, okay, das war der Corona-Stimulus-Check. Die nehmen irgendwie ab, habe ich so den Eindruck.
Lass uns nochmal kurz bei Studio Logic bleiben, bei dem, das Numa Compact 2X hat eingebaute Lautsprecher und eine Klangerzeugung.
Ja.
Hat aber, glaube ich, kein Klavier, oder? Ist, glaube ich, nur Orgel, oder? Ein virtueller Synthesizer, Tone Wheel Organ.
Mhm.
Ist kein Klavier? Doch, Klavier gibt's auch. Und ist kleiner als dein Piano. Und hat Lautsprecher. Ja, weiß man nicht. Also, gibt viele Möglichkeiten. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich dich auf irgendwelche Ideen gebracht habe. ich, ich, ich wollte jetzt nicht der Verursacher von irgendwelchen Käufen sein.
Nee. Also ich glaube, die kompakten Studio Logics, die lösen ja keine Probleme.
Du meinst, die machen eher welche?
die schaffen tatsächlich eher welche, weil ich will eigentlich wollte ich den Hammond-Clone verhindern, aber.
Ja, du hast nicht die vielen Anschlussmöglichkeiten.
Sind das Hammer-Tastaturen? Sind das nicht irgendwelche? Das sind,
glaube ich,
irgendwelche Billo-Tastaturen,
Fatah-Billo.
Ja.
Aber Maschinen-Engine ist die Sledge-Engine und die basiert auf dem Waldorf-Blofeld. Also das ist keine schlechte Synthesizer-Engine. Das ist nur Waldorf.
Waldorf. Ja. Und das hat auch Lautsprecher. Mhm. Hm. Aber es hat keine Hammer-Tastatur.
Und es ist Featherweight. 7 Kilogramm. Das soll schon Featherweight sein? Geil.
Ja,
die Studio Logic Featherweight Definition. 7 Kilo.
Von mir aus sollen sie sich mal wieder hinsetzen und anstatt sowas zu bauen, sollen sie einfach einen schönen 61er machen mit Hammermechanik. Den würde ich kaufen, weil den könnte ich tatsächlich brauchen. Also,
Synthesizer.
73 geht auch. Macht natürlich, ein Piano.
So.
Die hatten ja mal so ein Master Keyboard. Das Problem bei dem war halt irgendwie, dass es 22 Kilo schwer war und hinten dran, hinter der Tastatur noch so einen riesigen angeflanschten
Korpus. Was ich geil finde, das sieht man selten. Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle.
Ja, bitte, ja.
Also, was ich geil finde bei Studio Logic, die haben auch, MIDI Pedalboards.
Mhm.
Jetzt sagt ihr, was ist das?
Floorboards.
Das sind die Tretinger.
Du kannst mit den, du kannst auch eine Tastatur für die Füße kriegen, also ein Fußpedal. Mhm. Finde ich geil. Hat nicht jeder im Programm. Ich würde sogar mal sagen, die wenigsten. Damit kann man jetzt zwar nicht unbedingt Kirchenorgel spielen, kann man natürlich auch, aber dass das überhaupt als MIDI-Controller gibt, finde ich schon geil. Ich als alter Orgelspieler, als Versi-Orgelspieler, freue mich natürlich darüber.
Ich meine, es gibt ja Bands, die das tatsächlich live auch sehr gerne nutzen. Genesis zum Beispiel, Moog Taurus, die haben das sehr gerne genutzt, wo der Bassist halt 12-seitige gespielt hat. Schon in den alten Tagen, später dann als sie nur noch ein Trio waren, hatten sie es eigentlich immer dabei. Und Rush hatten natürlich welche dabei, also immer so eine ganze Armada an Fußpedalen, weil die ja auch nur zu dritt waren da. Das kann man schon nutzen.
Also wenn immer ich früher im Fernsehen irgendwelche Jazz-Kombos gesehen habe, die irgendwo aufgetreten sind, irgendwelche Jazz-Konzerte, gab ja, weiß nicht, ob es das immer noch gibt im Fernsehen, im Öffentlich-Rechtlichen, aber früher gab es das halt mal, da haben sie so Jazz-Festivals übertragen. Und da hast du halt immer die Organisten mit einer Hammond gesehen und da haben sie auch ordentlich dann mit den Füßen gespielt. Und teilweise sogar nur mit den Füßen, was ziemlich cool rüberkam.
Du musst halt auch was können dafür. Ich habe jetzt den Studio Logic 61er noch kurz in den Slack geworfen, damit du mal nachsehen kannst, was das Problem bei dem Ding war, weil das war eine 61er Hammermechanik, aber die wollte niemand kaufen. Ja, Überraschung, woran es wohl lag, oder?
Ja, ein bisschen hässlich. Waterfall?
Nee, das ist schon eine richtige. Aber wobei, stopp, das war, glaube ich, war das die Orgelversion? Das ist,
glaube ich, die Orgelversion wegen der Zugriegel.
Ah. Ja, stimmt. Aber anyway, wie gesagt, der andere Controller war auch mindestens so groß und halt, wie gesagt, fast 22 Kilo schwer. Und das bringt halt nichts, wenn du ein kompaktes 61er Keyboard suchst und du dann halt so einen Trümmer hast, oder? Dann büßt du eigentlich nur deine Tastatur ein.
Ich bin vor bummelig 10 Jahren, 12 Jahren mit dem Moog Voyager über Hamburger Bühnen getobt. Ich glaube mit Koffer 35 Kilo. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, was du mir da gerade geschickt hast, dass man das nicht haben möchte. Nach dem zweiten oder dritten Bandscheibenvorfall habe ich das auch gelassen. Voyager ist auch nicht, ist dann auch gegangen.
Verständlich.
Das war ein schöner Synthesizer. Also hat Spaß gemacht, den live zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat wirklich Freude gemacht.
Ja. Also nicht umsonst ist das ja quasi so der Live-Mug, der jeder hat, oder? Also Adam Holzman hat seinen immer noch. Der Deepish Mode Keyboarder hat, glaube ich, sogar ein XL. Aber gut, ich glaube, den musst du dann auch selber nicht schleppen.
Die Dinger machen einfach Bock. Du hast auch, und du hast vor allem als Bob Moog und Rudi Linhart den zusammen entwickelt haben, da die haben ja auch ordentlich an Spielhilfen sozusagen, also an Sound, nennt man das, an Klangformungsmöglichkeiten gedacht, die jetzt heutzutage erst 20 Jahre später irgendwie wieder en vogue kommen, hier Touchstrip und beim Voyager ist das ein Touchfeld, also vierdimensional? Nein. Dreidimensional? Auch nicht. Oder doch? Doch, das war dreidimensional.
Hat's, also konntest du es
rein? Ich glaube, je mehr Fläche du aufgelegt hast, also je mehr Finger du draufgelegt hast, auch umso intensiver ist es, glaube ich, auch geworden. Und das Ding war halt auch ganz gut programmierbar. Und du hattest eine Software-Mod-Matrix. Das hat der Rudi da noch irgendwie mit in das Betriebssystem nachträglich mitgeliefert. Das hattest du auch noch intern, also über die Menüs da Mod-Quellen und Ziele miteinander verknüpfen konntest und quasi so eine Art Makro-Controller da erzeugen konntest. Das war schon, war für die damalige Zeit von vor 20 Jahren, war schon ein ziemlich geiles Teil. Und finde ich auch teilweise immer noch unterschätzt. Und er klingt geil. Aber anders halt als ein Model D. Und alle Leute haben halt immer, wollten halt immer ein Model D haben. Und deswegen ist leider der Voyager so ein bisschen damals jedenfalls zu kurz gekommen. Ne? Wobei der halt weitergedacht war und quasi schon Stereofilter hatte, die du im Stereopanorama verteilen konntest. Was ziemlich geil war, weil du hast quasi dann, wenn du am Panoramaregler gedreht hast, da ist der Sound so 3D-mäßig hinter dir, zwischen deinen Ohren irgendwie so hin und her gewabert. Das war geil. Das hatte was. Ein sehr organisch klingender, plastischer Synthesizer, sehr musikalisch, ein sehr warmer, sehr, sehr warmer Sound. Und ich habe noch keinen Synthesizer gefunden, der so einen warmen, holzigen Bass erzeugen konnte wie dieser Synthesizer. Also wenn das Ding, wenn du mit dem Ding spielst, da geht halt richtig was auf der Bühne, ne? Wenn du eine ordentliche Anlage hast, das geht in den Magen.
Aber der Pöbel wollte halt die 70er.
Ja, genau.
Hast du dem Voyager auch traurig hinterher geblickt, als du ihn ziehen lassen hast?
Nee, den hatte ich damals im Forum gekauft von unserem guten Modulator. Habe ich ihm abgekauft. Vor gefühlten, also vielen Jahren. Und ich habe den, glaube ich, relativ lange gehabt. Ich hatte den, glaube ich, 10 Jahre lang. Habe den auch wirklich intensiv genutzt. Habe den viel eingesetzt und irgendwann konnte ich aber diesen Moog-Sound nicht mehr hören. Ich hatte mir dann noch die Moog Instrumente, die Moog dann in Folge rausgebracht hatte, hier Little Fat Subsequent Sub 25 war, glaube ich, da der direkte Nachfolger davon, und mit denen bin ich dann auch nicht mehr so richtig warm geworden, und dann irgendwann habe ich dann Moog als Klangideal hinter mich gelassen, weil ich gemerkt habe, ich brauche diesen Moog-Sound nicht, und so die warme Bässe, das kriege ich auch mit anderen Geräten.
Ja. Ja, irgendwann ist man vielleicht auch einfach will man den Wind auch frisch.
Ja, ich habe mir damit einen Traum erfüllt damals. Was ist das denn? Ne, ich wollte das einfach haben als Instrument, habe den, wie gesagt, fast ein Jahrzehnt lang benutzt. Und irgendwann, wie es halt so ist mit Instrumenten, irgendwann bist du damit durch, ne?
Devin Townsend hat das, glaube ich, mal schön gesagt. Der macht ja aktuell so ein bisschen nicht Lebenshilfe, aber er plaudert halt gerade sehr aus, sehr random die Leute auf YouTube an, oder? Und er hat damals, hat in irgendeiner dieser Folgen hat er gesagt, dass er damals hatte eine Stratocaster und er hat dieses eine Album damit gemacht, komplett mit dieser Gitarre, oder? Und danach hat er versucht, ein zweites Album zu machen und hatte aber den Eindruck, dass diese Gitarre ihm alles gesagt hat, was es zu sagen gab. Mhm. Und dann hat er eine andere nehmen müssen.
Ja.
Ich denke, dass das kann ich durchaus nachvollziehen. Also ich habe jetzt auch, ich habe gerade vorgedacht, als wir das Thema hatten, ich habe so Tage, da traue ich ein bisschen meinem vergangenen Korg N5 nach, weißt du? Mal abgesehen davon, dass der auch noch 5 Jahre meine Bude noch gemüffelt hat, weil der halt irgendwie direkt aus dem tierfreien Rauchenstudio kam. Mal abgesehen von diesem beschissenen Netzteil und dass der generell super mühsam und schwer war und manchmal hat er nicht gebootet und alles. Aber ich vermisse den irgendwie. Oder sagen wir so, ich vermisse die Idee, einen Korg N5 auf die Bühne zu schleppen und den Laptop dran zu hängen. Weil nützlich war der nicht. Und ich habe noch das Hallfrack, aber das fristet einen Schatten da sein. Also ich glaube, ich habe das in dieser Wohnung noch kein einziges Mal ausgepackt. Aber so die Idee auch hier wieder, so der Gedanke an bessere Zeiten, der Gedanke an was man so auf dieses Gerät projiziert, trotzdem ist die Korg-Ära irgendwie vorüber. Hm.
Ja, so ist das mit seinen Werkzeugen. Ne? Irgendwann bist du so eins mit dem und dass du dann vielleicht auch dann keine neuen Ideen mehr daraus gewinnen kannst. Ich weiß nicht, ob das den, ich glaube, ja, wie du schon sagst, also das wird dann den Gitarristen dann genauso gehen. Und den Synthesisten geht's halt auch so, ne? Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann sage, so ja, aus dem Hydra sind oder aus dem Iridium oder aus den anderen Geräten, die ich habe. Habe ich jetzt alles rausgeholt für mich? Jetzt fange ich einfach an zu malen. Weil ich mich anders ausdrücken möchte. Deswegen findest du zum Beispiel Udo Lindenberg, ne? Deutscher Rocker, kann man sagen, macht super Musik.
Ja.
Hat jahrzehntelang Musik gemacht und hat auch moderne Geräte eingesetzt. Hat schon vor 20 Jahren mit kleinen Taschencomputern, mit denen du halt so ein bisschen Sprache aufnehmen konntest, hat seine Ideen damit festgehalten und so weiter. Ne? Weiß ich zufälligerweise, weil ich mal in einem technischen Kaufhaus in Hamburg gearbeitet hatte, wo er Kunde war. Und eines seiner Geräte von der Firma Sharp hatte eine Audioaufnahmefunktion und da waren zufälligerweise, hat mir der Kollege dann vorgespielt, ja, geh, komm mal her, hier, das ist von Udo Lindenberg. Und da hat er mir so ein paar Sachen vorgespielt und dann hörtest du so
Flugzeugebau.
Das ist Hermann Grönemeyer, das ist ein anderer Typ. Also ich damit sage,
mach alles dasselbe.
Lass mich kurz auf den Punkt den Gedanken noch zu Ende bringen. Also, Udo Lindenberg hat dann irgendwann auch angefangen zu malen.
Mhm. Womit malt er?
Mit Wasserfarbe?
Nein. Mit alkoholischen Getränken, die farbintensiv sind.
Echt?
Ja, der malt.
Das ist neu, das wusste ich noch gar nicht.
Wenn er blau braucht, dann nimmt er halt Luke Rousseau und solche Sachen. Das sind halt sehr pastellige Bilder.
Dann riechen die Bilder auch noch gut.
Und schmecken.
Und schmecken. Zur Not kann man sie auch noch ablecken. Aber es gibt so einige, ja, ich sag mal, Künstler, die sich halt in ihrer zweiten oder vielleicht auch in der dritten Lebensabschnitt halt darauf verlegt haben, halt anders sich auszudrücken. Ne? Zum Beispiel hier, wie ist dieser Komiker hier? Mir fällt mit die Maske, kennt ihr den?
Ja, nein.
Sido?
Du meinst Schauspieler?
Amerikanischer Hollywood-Schauspieler.
Ja, das ist... der hat die Grimassen gemacht. Die Maske, Ace Ventura.
Ja, genau.
Jim.
Ist er dann noch?
Ne, ist das Jim?
Jim Carrey.
Jim Carrey.
Jim Carrey? Oder Tim Carrey? Nee, Tim Carrey war ein anderer. Jim Carrey, genau. Der, ja, der bildhauert und malt.
Und schwere Depressionen.
Und hat schwere Depressionen, genau.
Es gibt ja auch so einige Schauspieler, die...
Aber meinst du, dass er künstlerisch tätig ist wegen seiner schweren Depression? Oder ist er aufgrund seiner künstlerischen Tätigkeit in Depressionen verfallen? Das weiß man immer nicht so genau, oder?
Nee, und jetzt willkommen im zweiten Abschnitt der Sendung.
Ich wollte vor etwa 2 Stunden noch etwas, habe sogar schon die Links reingeworfen, wollte darauf etwas hinreichen und währenddessen ist wegen dieses Abends gerade das Elektronauts-Forum zusammengebrochen. Wegen dem Digitakt-Leak, das es da gerade gab.
Oh, geil.
Ich habe die Links, habe ich gesehen gehabt, die habe ich auch offen.
Was denn für ein Leak?
Und da habe ich mich gefragt gehabt.
Oh, geil, hier Genius.
Was cool. Möchte Tobi?
Was das sieht aber genauso sagen? Aus.
Das ich habe übrigens, genauso aus. Ich habe übrigens, weil ich ja auch ein kleiner Stalker bin, deine Instagram Veröffentlichung schon gesehen, deine Stories, und da habe ich mir gedacht gehabt, der kleine Schlingel hat mal wieder schönes Spielzeug am Start.
Ja, gut, die Geschichte, also
es ist ja eine Hassliebe, ich weiß.
Ich wollte die Geschichte eigentlich erzählen, weil das ist keine Hassliebe, das ist tatsächlich Liebe, das hat einfach noch das Problem, dass ich mir immer noch nicht sicher bin. Mein Hausarzt sagt, es hat mit den Muskeln zu tun. Der Kardiologe sagt, ist alles im grünen Bereich.
Ja, und du denkst, das Ding grillt dich.
Und ich habe den Eindruck, das Ding grillt richtig. Ja. Beziehungsweise, ich tue jetzt einfach so, es ist gar nichts. Also bevor ich da irgendwie Druckgefühle auf der Brust habe oder Atembeschwerden kriege, tue ich so, als wäre nichts.
Pass auf.
Weil das Teil ist toll.
Wenn du auf der Internetseite bist und bisschen runterscrollst, kommt irgendwann mal super sensitiv und reaktiv und dann 1000 Sensoren und da steht ein Begriff, der dir alles erklärt. 1000 High Quality Force Sensitive Resistors, kurz FSRS.
Ja.
Da fließt ein winzig kleiner Strom
durch die Finger.
Millivolt.
Ja. Millivolt. Und Kriegstrom, vor allen Dingen
Kriegstrom, oder?
Ja, aber auch so gut wie keine Spannung. Also die Spannung ist da und so gut wie kein Strom. Also Ampere, um das mal so, ne? Kleine Voltzahl und wenig und kleine Amperezahl fließt da durch, damit halt der Finger als Widerstand erkannt wird.
Ja, klar.
Ja,
ist die Art und Weise, wie dieses Ding funktioniert. Ja,
genau, es gibt einmal kapazitive,
halt drauf.
Kapazitive Abgriff und einmal halt der über den Widerstand. Dann bist du verdammt empfindlich. Dann müsstest du ja schon fast Funkwellen merken. Darauf
also reagieren. Hasse ich bei meinem MacBook wie die Pest, wenn das an einem, also nicht an der, also die meisten Netzteile sind an der Erdung, wenn ich mal an einem nicht geerdeten Netzteil bin und der übers Gehäuse erdet, das merke ich. Das kann ich nicht aushalten. Das finde ich grauenhaft.
Das kann ich bestätigen. Ja. Das Problem habe ich auch.
Dann seid ihr in der Sicht sehr sensitiv.
Ich sag nur Apple. Richtig. Tastatur, bei der ich mir regelmäßig obwohl das Ding frei auf dem Tisch liegt und nicht mit Kabel irgendwo angebunden ist.
Wisst ihr, wann ihr das Problem nicht mehr habt?
Na?
Wann?
Wenn ihr mal einen Phasenschluss. Ich war der Phasenschluss zwischen 2 Phasen, also bei einer Drehstromanlage, ne? Da war ich mal der Kurzschluss. Seitdem habe ich diese Sensitivität nicht mehr, das hat sich rausgebrannt.
Was macht dein Herz seither?
Ich weiß nicht. Ich stand auf der Leiter und bin von der Leiter runtergefallen. Und dann bin ich im Krankenhaus wieder wach geworden. Ich weiß aber nur, dass ich die Schraube so dermaßen in meinen Daumen eingebrannt hat, dass ich bestimmt ein halbes Jahr lang ohne Schraubendreher Schrauben konnte. Aber seitdem habe ich diese Probleme nicht mehr.
Was ist schwarz und hängt von der Decke? Ein schlechter Elektriker.
Boah, Tobi, ich habe den Mund gerade voll gehabt.
Sorry. Geht's?
Ja, ich konnte nur gerade noch runterschlucken.
Zuhörer, schalte doch beim nächsten Mal wieder ein.
Nein.
Sascha? Oder Tobi? Hey,
nein, der ist ja mitten in seiner... Ich weiß gar nicht... Ist das eine Lobpreisung oder ist das ein Raid?
Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also, ich sag's mal so, weil der Rant kommt ja jetzt in der Form, dass ich, also ich bin mir unschlüssig, ob mir diese Elektroempfindlichkeit den Touch jetzt nachhaltig versaut. Vielleicht ist das was wie beim Gitarrespielen, da muss man sich dann gewöhnen, dass die Finger wehtun. Vielleicht muss ich mich jetzt einfach meine, was?
Zieh Handschuhe an und kleb von außen hier Bärchenwurst auf.
Wär vielleicht.
Das ist ja eine geile Idee.
Nee, aber weißt du, diese Touchscreen, also ich habe ja so Touchscreen-fähige Handschuhe. Ich könnte es tatsächlich mal probieren. Der Punkt ist ein bisschen der. Das Gerät ist, also wie gesagt, die Empfindlichkeit ist das eine. Das andere ist, das Gerät ist mir so rein von den 1000 Möglichkeiten, ich bin mir noch nicht sicher, wo es in meinen Workflow passt.
Welches hast du denn davon?
Den ersten noch. Ich habe den letztes Jahr beim Black Friday gekauft, dann habe ich ihn 4 Monate kalt gestellt, wegen Strom. Ja. Also ja. Nachdem mir dann 3 unabhängige Ärzte Entwarnung gegeben haben. Ich muss allerdings meinem Hausarzt sagen, dass der Herr Elektriker Sascha Markmann natürlich mal wieder korrekter lag mit seinem Strom als der Kollege mit den Muskeln. Wobei die reagieren ja, glaube ich, auch auf den Strom. Das, also, das ist ja alles dann irgendwie so ein bisschen miteinander verknüpft. Also ich glaube, konzeptionell, ich bin sehr Fan davon, also wie das auch gemacht ist. Weil du hast halt wirklich, du hast eine Haptik. Also das Ding ist im weisesten Sinne ein Drumpad, oder? Und vor allem ist geil, du kannst halt blitzschnell wechseln zwischen Fingern und Stöcken, oder? Also das ist ein Drum-Controller im Sinne von, ich pack die Drumsticks aus und hau da drauf. Und zwar auch auf meine Fingeroberflächen. Also das ist überhaupt kein Problem. Und das macht diesen Controller so genial. Das Problem ist ein bisschen das. Es gibt einen zweiten. Ich habe den bewusst auch nicht gekickstartet. Hätte ich vielleicht tun sollen, wäre günstiger gekommen. Der zweite hat macht für mich sehr viel mehr richtig in der Sache, wie ich den einsetzen würde. Weil das Problem beim Einser ist aktuell, du musst den immer am Strom haben. Der kann nicht auf USB laufen und der hat auch sonst nicht wirklich viel an Outboard. Also der hat eine Mini-Klinkenbuchse mit einem MIDI-Adapter. Du könntest was rausgeben, aber du musst ihn, wie gesagt, also das war ja halt den Vorteil, dass er du könntest ja einfach einen USB anschließen und das wäre hier im Studio definitiv praktischer. Also wenn ich da jetzt nicht noch irgendwo Stromleitungen legen muss, weil die sind sowieso schon sauknapp bei mir. Also ich fahre alles auf einer einzigen Altbau-Wandsteckdose und wundere mich immer noch, dass da nichts schmilzt, oder? Ich hätte den Zweier, also sagen wir so, hätte ich den Einser nicht, hätte ich mir jetzt den Zweier schon geholt. Gleichzeitig hat das Zweier das Problem, dass er mit seiner neuen Stoffoberfläche, wo ich behaupte, dass er auch durchaus noch sensitiver werden könnte, dass er mit der neuen Stoffoberfläche tatsächlich keine Drumsticks mehr akzeptiert, beziehungsweise du musst dann wieder eine andere Fläche draufschrauben, der hat dann 2 und das macht das ganze Gerät so ein bisschen witzlos, also im Sinne von da, wie ich es brauche. Gleichzeitig versaut einem der Zweier natürlich nachhaltig den Gebrauchtwert des ersten, wobei du trotzdem dank der Black Friday Aktion, denke ich, bei null rauskommen würdest. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine Session schon vorbereitet, weil der Step-Sequencer von diesem Teil ist extrem geil. Auch die Möglichkeit, also der Editor ist wirklich auch, der ist auch extrem geil. Also ich bin hier wirklich nicht limitiert. Also weißt du, wenn du halt schaust, Novation schafft es immer noch nicht, irgendwelche Fader zu bauen, die halt nur übers halbe Pad reichen im Komponents, sondern du brauchst, wenn du einen unipolaren Fader bauen willst, wird er dir immer eine ganze Reihe auf dem Launchpad fressen, selbst im Custom-Mode. Und das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Du kannst sogar eine Ecke in deine Keyboard-Grid-Matrix reinbauen, um da noch ein Drumpad reinzubauen, oder? Also du kannst nicht nur die Keyboard-Matrix unterschiedlich groß ziehen und unterschiedliche Parameterabstände machen, sondern du kannst eine Ecke reinbauen und quasi da eigentlich die Matrix drumrum bauen. Und dieser Editor ist unfassbar mächtig, dieses Tool ist unfassbar mächtig, der Controller ist...
Ja, das Lab, ne?
Ja, genau, das Aerial Lab. Also das ist... ich pröbel da jetzt, seit ich ihn letzte Woche rausgeholt habe, ich pröbel da rum und das ist wirklich, das macht unglaublich Bock. Also auf allen Ebenen, auch mit der ganzen API... Ich denke mir auch so, für das Bandprojekt, wenn ich es schaffe, den quasi, dass er sich selbst umschaltet, also auf dem Timecode, weil dieses Ding hängt ja quasi am Timecode. Wenn ich schaffe, dass der die Layouts per Timecode ändern kann, dann das wäre schon sehr geil. Und wie gesagt, also Chari geht ja mit 4 oder 5 oder 10 von den Dingern auf Tour gerade. Coldplay haben den unterwegs. Also das Ding hat wirklich einen Siegeszug losgetreten. Das ist, wie ich finde, stand jetzt schon in puncto Drumpad und puncto Multitouch-Controller ist das der Peak. Oder ich habe ja auch noch zum Beispiel den von den Lemur-Entwicklern, die haben so den Jue gemacht, der das ja mit so auswechselbaren Gummiflächen macht. Und immer wenn das Projekt gerade drohte gut zu werden, ist es dann irgendwie wieder gescheitert. Also ich habe noch meinen Jue Generation 2 hier und der ist im wahrsten Sinne des Wortes verkrüppelt, weil der sich bei jedem neuen Editor sofort brickt und beim alten Editor irgendwie, da funktioniert er zwar, aber da macht er auch irgendwie so ein bisschen seine Probleme, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil stand jetzt muss ich mit einem alten Laptop und einem alten Editor an dieses Ding ran und das, da fehlen einfach so zum Beispiel die Möglichkeiten, dass du unterschiedliche Farben hast bei diesen Gummiauflagen-Pads und das wurde nie ganz zu Ende gedacht. Stattdessen wurde dann irgendwann die Consumer-Version vorgestellt und die Pro-Version sofort eingestellt, wie es halt so ist. Und all diese Probleme hat der Touch halt mit seinem, also der E-Ray Touch mit seinem, ich sag mal, Bedienkonzept so nicht, sondern das ist wirklich auf einer plane Fläche mit tausenden LEDs, tausenden Sensoren und was da geht, ich mache jetzt zum Beispiel gerade das Sequencer Forum Battle, das es gibt so ein Music, ich weiß nicht Music Concrete, das ist das falsche Wort, aber es gibt so ein Brian Eno Battle, wo du quasi ein Forelay-Sample bekommst, zum Beispiel so ein Wald oder eine Straße und du musst darum herumspielen, darfst aber das eigentliche Sample nicht anfassen. Und ich habe jetzt ein paar wunderschöne erste Experimente gemacht mit dem Klavier und einem Synthesizer, den ich halt MPE-mäßig auf dem Touch spiele, oder? Und für so Sachen ist er halt unglaublich gut. Also da gefällt er mir wirklich extrem. Und ich denke auch, den Workflow mit APC, Launchkey und Launchpad, den will ich eigentlich nicht abgeben. Aber Stand jetzt ersetzt er das Launchpad in dem, was er tut, halt für eine aktuelle Art, also für die aktuelle Art, ein bisschen Musik zu machen. Da gefällt er mir sehr. Das einzige Problem ist halt tatsächlich eben diese Empfindlichkeitsfrage. Weil jedes Mal, wenn ich da länger damit arbeite, dann habe ich nachher halt so einen halben Tag lang einen Unterarm, der sich meldet, so nach dem Motto, hallo, Strom. Ne? Und das andere ist halt eben, dass ich glaube, dass sie mit dem Zweier, gehen sie jetzt in eine andere Richtung, dass sie halt sehr viel mehr Standalone in das Gerät gebaut haben. Das kann der Einser auch. Also die sind vom Editor und von der Art und Weise, wie sie programmiert sind, relativ identisch. Aber der Zweier macht das in meinen Augen halt mit seinen ganzen Modularausgängen und seinem Jogwheel und den ganzen internen Geschichten. Der macht das für mich doch mal ein Stück weit flexibler. Und der gefällt mir in der Art und Weise, wie er gebaut ist, auch mit der Stoffoberfläche noch ein bisschen besser. Und wenn ich mir halt vorstelle, wenn ich jetzt einen der beiden haben kann und die Wahl habe zwischen einem, wo ich jedes Mal noch ein Stromkabel hinterher ziehen muss, oder einen, den ich einfach quasi an seinen USB-Powerport an jede Ecke meines Studios legen kann, weil das ist kein Gerät, das ich in meinem Standard-Workflow finden werde, glaube ich. Also, den werde ich als Drumpad rausziehen, der hat ja auch so eine Drumpad-Plate, könnte ich unten dran schrauben und den dann auf Schlagzeug-Hardware packen. Der wird super sein in irgendwelchen Live-Sets, wo es wirklich darum geht, Oberflächen zu bauen. Aber er ist irgendwie, der Neue wirkt auf mich irgendwie noch ein bisschen cleverer gemacht, weil er so ein Standalone-Brain hat und eben diese Stoffoberfläche. Und ich glaube halt tatsächlich, dass wenn sich, also jetzt der Kickstarter-Batch geht jetzt erstmal raus und alles, aber wenn sich's anbietet, mit diesem Gerät, ich denke, ich werde es machen wie beim Summit, ich werde den Touch einfach auf Kleinanzeigen böllern und sagen, wenn jemand mir, keine Ahnung, was ich gezahlt habe, ich glaube 560 Franken oder so, damals Black Friday plus Zoll, also entweder macht sich jetzt der Touch wirklich noch besser in den Workflow, vertreibt zum Beispiel das Launchpad, so nach dem Motto, ja, also Launchpad geil, Touch besser, oder er findet irgendeine Art und Weise, wie er sich halt sonst in den Workflow reinbaut. Und dann muss der Zweier halt erstmal auf den Markt kommen, oder? Die werden jetzt bis Ende Jahr erstmal mit Kickstarter und Co. beschäftigt sein. Aber wenn sich dann der Zweier anbietet und es sich auch rausstellt, dass dieser Oberflächenwechsel mit Stöcken zum Beispiel ganz brauchbar ist oder diese weiße Stoffoberfläche tatsächlich mehr Sinn macht und der vor allem einfach auch an einem Anschluss autark laufen würde, dann denke ich mir halt schon, okay, knallst du den Einser mal so provisorisch raus in die Kleinanzeigen, wenn dir jemand 700 gibt für den Einser, dann stört dich das auch nicht groß, dann holst du dir den Zweier. Es ist einmal wieder so typisch von, ja, du holst etwas, das danach nicht funktionslos ist, aber zu einem gewissen Punkt überholt. Und ich sag's mal so, ich glaube, für Schlagzeuger ist der Zweier tatsächlich ein Problem, weil dann haust du aufs Berlinfeld, was der Einser halt nicht hat, weil der hat halt nur so 5 Gummitaster, auf die kannst du draufschlagen, wie du lustig bist. Gleichzeitig glaube ich, dass der Zweier für eine Frickelei tatsächlich besser ist. Ja, schlagzeugmäßig habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Gigs. Und da sehe ich aber auch so dieses, weißt du, kennst du diesen Aspekt, dass du dir ein Gerät hinstellst, das zu viele Möglichkeiten hat?
Ja, kenne ich. Also wenn ich mich jetzt den Zweier hier anschaue, mit 24 konfigurierbaren Ausgängen, analoger,
ja,
wo das du dann
auf ein Modularsystem, oder?
Ja, da kannst du Modularsysteme steuern, ohne dass du da irgendwie
einen Rechner brauchst dafür, ja.
Ja, einen Rechner oder halt oder irgendwelche andere Modulatoren, weil du das ja alles steuern kannst. Dann hast du noch zweimal MIDI-Out und einmal MIDI-In.
Kannst damit auch einen Hydra-Synth steuern, der ist MPE-fähig.
Garantiert, weil er ist MPE-fähig.
Ja, das MPE ist die große Stärke von dem Teil. Also ich habe es ja schon mehrfach erzählt, wenn ich was MPE-mäßiges sehe, dann ist das Launchpad zugänglicher, aber der Touch ist die große MPE-Granate. Das Problem, was ich beim Touch halt tatsächlich sehe, ist, ich kann ihn mir vorstellen, in einem Setting, wo ich ihn halt quasi auf der Bühne habe, um zwischendurch mal mit den Händen draufzugreifen, ein paar Effekte zu drehen oder so irgendwie XY-Pad-Geschichten und dann mit den Drumsticks an anderen Stellen reinzudreschen. Ich glaube, für das ist er tatsächlich super.
Ja, aber ich sehe ihn auch aber auch, dass als für so Effekte, also Effekte zu steuern,
ja,
dass du quasi genau mit der Performance dann halt
da, hat er ja gerade gesagt.
Ja, und da sehe ich eine der ganz großen Stärken, weil du die Fläche ja selber konfigurieren kannst. Und dann kannst du ja noch verschiedene Seiten machen.
Das Problem ist halt, und das ist, was ich mir jetzt angesichts des Zweiers halt wirklich auch frage, ist, der Zweier könnte für das, was ich im Studio mache, deutlich besser sein, weil er halt viel mehr auf die Hand noch ausgerichtet ist, als auf die Drumsticks. Müsste dann halt für die Drumsticks umgebaut werden, sprich auf der Bühne wäre er wieder schwarz, wäre er wieder Silikon, wäre er eigentlich wieder Einser. Und du müsstest halt ein bisschen gucken, dass du nicht das Control Panel zerschlägst aus Versehen. Aber ich glaube halt für Studioarbeit fände ich den Zweier irgendwie geiler, auch von der Art und Weise, wie er halt gemacht ist mit den Schnellzugriffstasten und alles und eben noch besseres LED, noch kapazitiver eigentlich, also noch mehr Stromschläge. Aber ich denke, es ist jetzt ein Abwägen. Ich denke, ich mache es wirklich einfach so wieder so, dass ich halt sage, gut, der Einser geht mal zu einem utopischen Preis in die Kleinanzeigen und bis dahin arbeite ich damit. Und wenn er dann zum utopischen Preis weggegangen ist, hole ich mir den Zweier.
Mal so aus Neugierde, hattest du Embod Me angeschrieben und mal gefragt, was da los ist?
Jupp, habe ich.
Was haben sie gesagt?
War mal kurz, ich suche kurz die E-Mail.
Also nochmal kurz zwischen zu grätschen. Der Zweier wird nicht nur 1000 von diesen Sensoren haben, der hat 16.000 auf der Oberfläche. Oh,
also das 16-fache.
Ja.
Das könnte dann ja noch ein bisschen elektrisierender werden.
Re-refined Sensitivität steht da.
Also wahrscheinlich weniger Strom auf dem einzelnen Sensor, oder?
Oder einfach viel mehr Sensoren auf der gleichen Fläche. Viel mehr Strom. Ich weiß ja nicht, wie sie das machen. Ich meine, hier Handy ist kapazitiv. Ja. Das läuft anders ab. Aber ich glaube, die können das nicht anders machen, wegen den die Drums.
Nee, es ist die Technik. Es ist die Technik, wie das halt gemacht ist.
Ja, die ist erforderlich, um halt mit den Drumsticks zu arbeiten. I see.
Und die Drumsticks sind halt die Punchline des Geräts. Also zumindest des Einsers. Aber ich denke, der Zweier hat das da mit der Silikonoberfläche
das
auch.
Das heißt, du könntest das ganze Gerät mit Drumsticks bedienen. Also die ganze Zeit über. Und hast hinterher dann nicht die elektrisierten Finger.
Ach so, ja. Klar.
Ja klar, kannst du die Drumsticks dann als Zeigestock nehmen.
Ja, ernsthaft. Also wie so eine Art, wie hießen die Dinger früher, die man für Tablets früher benutzt hat? Eingabestift.
Touchpen, ja.
Apple Pen. Als Apple Pen.
Apple Pencil.
I have a pencil in my hand.
Ja.
I have an apple in my hand.
Genau, und statt Apple Pencil hast du eben den Drumstick.
Also alleine schon so die Idee, dass du halt den direkt oder du nimmst hast.
Du nimmst dein spezielles Mikrofon, was du hast. Dein speziell umgebautes.
Stimmt, ja. Genau, das Bühnenmikro.
Du meinst Hans Wurst.
Hans Wurst.
Wobei Silikon auf Silikon, ich glaube, das reibt die ganze Oberfläche auf und dann ist das Gerät kaputt. Ist auch nicht die Idee, oder? Ist ja auch der Grund, warum man bei Bühnenmikrofonen davon dazu rät, da auf Wasserbasis zu arbeiten.
Um die Rutschgefahr zu gewährleisten.
Ich habe die Folge mit Peter auf der Arbeit geschnitten und hatte wahrscheinlich ein oder zwei Leute aus Versehen auf den Probe-Podcast gelenkt, weil ich halt gesagt habe, ja, das ist so ein Ding. Und da ist mir erst gerade aufgefallen, warte mal kurz, das aktuelle ist die Astrolab-Folge. Da mache ich irgendwo diesen ganz beschissenen Erwachsenenunterhaltungsvergleich. Das sind 14-Jährige, Junge, pass auf. Anyway, piepen kann man es nicht mehr. Der Scheiß geht auf dem Schulhof rum. Also mir ist es egal. Also von daher.
Das gibt wieder böse Anrufe von Eltern.
Übrigens, wir haben in der letzten Zeit vermehrt auf der Telefonnummer, wo man einen Audiokommentar hinterlassen kann, Anrufe, wo sich keiner traut, was zu sagen. Ich bekomme jedes Mal eine E-Mail. Aber ich sehe den Workflow, den du da beschreibst mit dem Gerät. Es sieht natürlich nett aus und das Schöne ist halt diese frei konfigurierbare Oberfläche. Auch dein Bedenken.
Der ist traumhaft.
Auch das Bedenken, was du hast, dass er beim Zweier mal drauf ist. Ich weiß aber nicht, wie hart die Drumsticks sind. Die sehen schon ein bisschen softy aus.
Das sind halt schon 7As. Also ich habe jetzt nicht die großen Knüppelsticks, aber ich habe eigentlich sehr, sehr leichte, aber es ist halt trotzdem, Schlagzeug ist Schlagzeug, oder?
Ja, aber ich sehe, die sie damit geliefert haben, also auf den Bildern von den Zweier und den ungewollten Videoabspielen auf der Internetseite, das sieht schon smooth aus. Ich meine, selbst wo sie da die Eisenkugel auf den der Oberfläche bewegen.
Ich würde sagen, er ist jetzt von allen Drumpads, also E-Drum-Pads, weißt du, so diese Roland SPD-SX.
Genau, da habe ich auch sofort dran gedacht gehabt.
Weil jeder hat so eins, sogar ich habe so eins im Keller noch. Nee. Ich müsste es mal auf eBay stellen.
Nein, habe ich nicht. Habe ich nie besessen.
Ich sag mal so, die werden ja immer vermarktet, dass die dynamisch sein sollen, aber die sind nicht dynamisch. Also das ist irgend so eine utopische Behauptung, so nach dem Motto, eigentlich sind das Sample-Trigger, im Sinne dessen, dass du halt draufschlägst und die spielen was ab, oder? Also filigran auf Drumpads spielen, das habe ich bisher nur sehr wenige Menschen gehört, oder? Und weißt das du, macht er halt durch seine ganze Fingersensorik schon mal deutlich besser.
Ich habe hier noch einen alten Yamaha RM50. Das ist so ein Sample-Modul. Da sind einfach nur Schlagzeugdinger drin. Und der hat hinten Eingänge für Trigger.
Und, Analog-Trigger,
Genau, da kannst du welche reinpacken, die haben halt eine gewisse Auflösung, packen dann Spannung rein oder du machst da einfach einen Schalter dran. Ein, aus. Und schon kannst du dann halt ein Sample, eine Note oder sonst was mit triggern. Mit den Dingen kann man weitaus mehr machen als nur die internen Sounds abspielen, weil das Ding hat ja auch ein MIDI-Outbuchse und dann kannst du dann halt andere Sachen damit steuern. Und weil das Ding ja auch quasi wie so eine Anschlagdynamik hat, mit variablen Widerständen, kannst du da ein bisschen mehr mitmachen. Aber im Grunde genommen hast du recht, wenn das nämlich einfach nur die anderen Drum-Pads nur ein Ausschalter sind, die dann halt den internen Sample abfeuern, dann ist das ja obsolet, weil diese Sounds kannst du dann irgendwann mal nicht mehr hören, weil jeder diese blöden, immer die gleichen Sounds hat.
Ja, das, also du kannst ja natürlich austauschen, aber das Problem ist halt wirklich, dass viele E-Drums, und das merke ich auch bei richtigen E-Drum-Kits, die sind schon weit inzwischen, aber die sind nie so flexibel, wie die Werbung sagt. Also Roland hat schon vor 20 Jahren Dinge behauptet bei ihren V-Drums, die kaufst du ihnen als Schlagzeuger einfach nicht ab. Oder ja, die Snare kann ein paar Velocity-Stufen unterscheiden, aber das MIDI-Protokoll kracht halt trotzdem irgendwann zusammen, oder? Und du spielst E-Drums grundsätzlich anders, als du akustische Drums spielst, oder? Und da finde ich, macht der E-Retouch macht das sehr viel sehr richtig, weil er halt durch dieses nahtlose Übergehen, du kannst einen Moment wirklich, ich habe es ausprobiert, der letzte Jam auf meinem YouTube-Kanal aus dem Jahre 23, ich glaube 17/12/23 heißt der Titel, glaube ich. Ich schreibe die ja immer mit dem Titel an, weil ich finde, sich da ein aufs Equipment nicht jugendfrei zu machen, ist das gibt zwar mehr Klicks, aber das macht irgendwie die Kunst kaputt, weißt du? Mhm. Wenn ich da jedes Mal schreiben würde, was ich da besitze, dann hätte ich Titel, die irgendwie ein halbes Buch lang sind. Und es würde keinen Spaß machen, deswegen nummeriere ich den ganzen Kram ja nur durch. Aber da habe ich ja auch wirklich quasi eine MPE-Solo-Attacke und kurz drauf ziehe ich die Drumsticks und benutze den als Drumpad, oder? Und dadurch, dass er halt für den Finger schon relativ Velocity-empfindlich ist, also mit anderen Worten, der Aftertouch geht viel zu früh los, ist er auch für die Drumsticks relativ empfindlich, hat aber gleichzeitig das Problem, dass ich finde, er triggert, also er frisst nicht jeden Schlag. Also ich sag mal so, 98% frisst er und alles, was relativ hart ist, frisst er auch. Also es ist jetzt nicht so, dass er dir einfach den Backbeat verweigert, weißt du? Wenn du irgendwie einfache Patterns spielst. Aber so ganz filigranes Zeug, ich denke, die tun gut daran, wenn sie, wie sie gesagt haben, beim Zweier nochmal verfeinert haben, oder? Aber klar, für so Standard-Drum-Kram soll das problemlos reichen. Ich mag halt bei dem wirklich. Die haben sich halt Gedanken gemacht an den Punkt hin, dass sie halt wirklich gesagt haben, wir wollen ein Gerät machen, das, wo da halt der Nutzer, weißt du, wo der Nutzer halt die Oberfläche konfiguriert, oder? Und nicht einfach wir ein paar Optionen geben oder du einmal quasi am Anfang den Baukasten auspackst, sondern du kannst quasi in Realtime deine Oberflächen bauen, oder? Ich muss jetzt auch schauen, wie das, also es geht, ich weiß nur noch nicht wie man direkt quasi die Oberfläche beim Bauen auf den Controller überträgt. Bisher habe ich es nur geschafft, mir aus Versehen Layouts zu zerstören, indem ich die vom Controller holen wollte und aus Versehen eine leere Fläche auf den Controller gebombt habe. Da musst du erstmal die Backups ausgraben. Mhm. Und vor allem ist mal gut, dass ich jetzt halt weiß, okay, es ist Strom oder ich mache mir da keinen Hypochonder zusammen. Aber es ist halt Kriegsstrom und daran sterben ist relativ schwer.
Also es sind schon wesentlich mehr Musiker auf der Bühne draufgegangen, weil der Gitarrenverstärker nicht geerdet war und volle Netzspannung auf der Erde vom Kabel war. Ne? Da steckt das Ding rein und hat die Gitarre tatsächlich unter Strom stehen.
Ich hatte mal, das war letzten Dezember, habe ich auf der Arbeit ein Mikrofon in die Hand gedrückt bekommen mit dem Hinweis, es funktioniert nicht. Oder? Und wo hat's dann drin gesteckt? In der DMX-Leitung. Oder? Jetzt muss man einmal überlegen, okay, DMX, das ist ein digitales Protokoll. Mhm. Das muss rein technisch 200 Milliampere können. Mhm. Oder? Weil da kommen halt digitale Bits und Bytes rum.
Ja.
Oder? Das hat quasi keine Spannung, 1,8 Volt oder so. Aber das hat halt relativ viel Dampf. Oder? Ich sag mal so, es hat gut gebrezelt.
Ja.
Und ich war dann auch eine Weile am EKG. Mhm.
Kann ich mir auch vorstellen. Ne? Und vor allen Dingen, so ein Datenstrom, je nachdem wie das Muster ist, kommt ja doch schon Wechselspannung sehr ähnlich. Also, ja.
Richtig. Aber eben, also hier, Mbotny hat zurückgeschrieben, hat gesagt, this is indeed the first time we have this kind of problem reported. Surface of an era is made from silicon, which should it make especially resistant to static and electric conduction. Power plug doesn't need a ground connector, as if it's isolated, and low power needed. Is this problem specifically happening at your home, or do you have the same issue in other places? Ja. Ich denke, das ist baubedingt halt jetzt überall. Von daher, mal schauen, wie das weitergeht. Immerhin ist das Gerät nicht kaputt und ich bin wirklich Fan vom Konzept. Also, ganz, ganz großes Chapeau. Da hat jetzt jemand nach so, ich sag mal, nach so, weißt du, so 20 Jahren an, wie baue ich einen flexiblen MIDI-Controller, oder? Und ja, das war 2004 natürlich auch nicht möglich, oder? Also,
nee, das Konzept
da war gerade so irgendwann möglich. Ja, der Lemur war halt gerade da irgendwo in den Startlöchern. Also
ja, oder dieses Bedienkonzept von Tenori, ne? Kam ja, dieses, ja genau, die Sache ja also auch so sehr ähnlich.
Ja, das Monome damals oder der erste MIDI-Fighter, der kam ja auch irgendwo dort darum. Also ich habe den Lemur zuerst bei Nine Inch Nails auf der Lights in the Sky gesehen. Also das war 2008, glaube ich. Da hatte er einen dabei und spielt quasi beim Elektro-Set. Da spielt er quasi einen Lemur. Also der war da quasi, das war so der Anfang, oder wir sind da sehr weit gekommen, oder? Und ich muss halt sagen, von all den Versuchen, irgendwie so diese Haptik, diese modulare Haptik rauszuholen, oder? Ist das jetzt wirklich eine Idee, die mir, weißt du, wo ich halt sage, okay, das Gerät muss ich nicht verkaufen, weil es scheiße ist, weil es halt völlig unterwältigend ist. Das Gerät muss ich verkaufen, weil ich halt wahrscheinlich mit der Arbeitsweise tatsächlich ein Problem habe. Und da wird ja auch, wie gesagt, APs und Launchpad wird er mir nicht ersetzen können. Aber aktuell ist das ein ganz, ganz tolles Werkzeug.
Dieses Ding. Ich habe nur ein Problem mit den Dingen. In mir kommt gerade so ein Gas auf. Und ja.
Du meldest dich, wenn ich meinen nicht mehr brauche, okay?
Ja, da muss ich mich auch vorher noch ordentlich prostituieren.
Wie hat Christoph Blocher gesagt? Hütte Rappe, morgen Rappe, gibt der schöne Zipfelkappe.
Ich komme immer nicht drauf klar, wenn du Dialekt sprichst.
Also das Stiefsproblem, that means.
Ja, ich kenne dich einfach nur immer als der Hochdeutsche.
Das haben einige durchmachen müssen, diese Tonbildschere. So, jetzt Elektronauts zusammengebrochen. Was ist denn da passiert? Notstrom, sag mal, rauch mal wieder was.
Nix, nur ein Digitakt-Leak. Also Digitakt.
Ja, und
Mark II.
Und zwar auf der offiziellen Elektron-Seite, wenn ich es richtig
gesehen habe. Ja, aber ich habe jetzt bei Gear News geguckt und da war hier eindeutig neues Bild. Sieht genauso aus wie vorher, hat ein paar kleinere Buttonänderungen und doppelt so viel Spuren, die man jetzt verwenden kann, ja, für sowohl MIDI als auch Sampling, kann jetzt Stereo-Samples, hat 400 Megabyte internen Speicher.
Ist das mehr?
Megabyte internen Speicher statt 64.
Megabyte.
Oh, okay. Megabyte. Ein Sample-RAM.
Megabyte.
Und insgesamt hast du 20 Gigabyte internen Speicher zur Verfügung.
Oh.
Statt nur.
Das heißt Speicher, wo du dann die Samples nachher ins Sample-RAM schieben kannst, oder?
Genau. Was man hier noch erwähnen sollte, sieht man dem Gerät halt nicht an. Wenn du statt Mono-Samples dann plötzlich mit Stereo-Samples arbeitest, du willst natürlich die gleiche Klangqualität, die gleiche Grundfunktionalität, was das Sample-Handling und so weiter angeht, aber dann halt mit Stereo-Samples. Das heißt, dass das Ding dann doch ordentlich
mehr Stimmen und dann ordentlich mehr Dampf in deinem Prozessor.
Richtig, deutlich mehr Prozessor-Power hast. Das heißt, dass dieses Gerät dann wahrscheinlich auch noch neue Funktionen bekommen wird.
Genau.
Was das Handling von Samples angeht.
Die Hersteller planen ja auch für zukünftige Softwareversionen immer ein bisschen mehr Dampf ein.
Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie da noch neue Funktionen reinbasteln werden zukünftig, die dann mit den alten Geräten eben nicht mehr funktionieren.
Also genau. Ich sehe hier Digitakt. Digitakt war das 2017 oder vorher? Digitakt, Digitone, Digi, Syntakt war dann 22, glaube ich. Das ist natürlich klar, also Elektron-Geräte haben ja ein langes Leben, wenn da Space drin ist für weitere Updates und so, das ist fast Pflicht.
Da haben wir 16 Stereo-Sample-Spuren. Und damit machen sie aber ihrem eigenen Produkt, ihrem Octatrack, massiv Konkurrenz.
Ja, da oben muss jetzt was kommen. Aber der
Formfaktor ist ja auch noch ein Unterschied. Und das nächste, was sie da machen werden, werden sie dann halt hier in den Octatrack und Analog 4 und wer weiß nicht, was da wird auch noch was kommen in der nächsten Zeit.
Das Problem war halt schon beim ersten Digitakt, dass sie plötzlich im Grunde genommen die Octatrack-Power in einem halb so teuren kleinen Gerät hatten.
Und der Formfaktor spielt eine Rolle.
Ja, also da ist eigentlich nur noch der Stereo-Audi-Bremse. Aber wenn ich das so sehe, darf ich mal kurz gucken. Das Ding hat doppelt so lange Sequenzer-Patterns. Also.
Richtig.
Der Bums hat, ja, der Bums hat acht, der hat acht LEDs hier beim Page-Switch, ja. Sehe ich gerade. Und ich glaube, das ist das, wo ihn jetzt will ich von allem.
Also, ja, genau.
Ich sag mal so, hätte ich mir jetzt einen Syntakt gekauft oder irgendeine so eine Limited Edition, ich würde mir jetzt in den Hut beißen.
Ja, vor allem, es macht ja auch einen Unterschied, ob ich das irgendwie
das ist dem Schreiber dieser News, dem Lasse, ist es nicht aufgefallen, dass da auch noch 8 statt 4 LEDs sind. Das heißt, dass da 256 Steps kann.
Nee, 128. Nee, stopp. Das sind 16 mal 8 sind immer noch 128. Oder? Moment.
Nein, raus. Pro LED 16 Steps.
Ja. 32, 64.
Also nicht 64, 256. Sondern 128.
Ja, stimmt.
Gut, ja, 128. Stimmt.
Ja. Wenn das Bild echt ist.
Wovon ich ausgehe. Die Frage ist halt, jetzt will ich, weil, also, damit bringt sich Elektron, die ja mit der Produktpolitik immer so ein bisschen Apple sind, wobei
Sie bringen sich jetzt MPC Maschine Plus auf eine, sozusagen, sie machen sich damit konkurrenzfähig.
Ja, konkurrenzfähig zum einen. Nee, das Problem ist, was ich eher sehe, ist, das Gerät ist jetzt so ein bisschen der Alleskiller im eigenen Lineup. Natürlich hat der nicht die Funktion der anderen, aber du hast, ich meine, der Elektron-Sequencer, das wird ja überall
ist
gesagt.
Jetzt geiler als der Rhythm und geiler als der Octatrack.
Ist geiler als der 4.
Der Analog 4 ist ein analoger Synthesizer, der ist außen vor.
Hat aber auch nur 4, also.
Ja, aber das ist ein Sequencer-Powerhouse, was sie hier jetzt haben.
Richtig. Ja, diesen Elektron-Sequencer, den müssen sie jetzt eigentlich, wenn ich es richtig sehe, müssen sie den in 8 Produkte updaten. Also wenn sie das Line-Up, sagen wir so, jetzt haben sie eigentlich ein komplettes Line-Up vor sich liegen, wo sie sagen können, okay, Digitone 2 mit diesem Sequencer, Syntax 2 mit diesem Sequencer, ja, genau. Man kann ja immer noch ein bisschen anderes Zeug machen, dann müssen sie das komplette Line-Up oben, wo es schon MK2-Versionen gibt, da muss jetzt entweder richtig was kommen, was mindestens diesen Sequencer hat, oder sie können einfach sagen, ja, yikes, ihr habt euch mit diesen Maschinen die letzten 10 Jahren quasi euer Set festgefahren. Wir pinseln sie einfach nochmal in eine neue Farbe an. Kauft die. Also, ich sag mal so, Model Samples und Cycles lassen wir jetzt mal raus. Das ist die Billiglinie. Die kann ruhig noch ein bisschen gammeln. Aber was bitte machen die oben? Also, die Leute wollen ja schon seit einer Ewigkeit eine neue Machine Drum. Also, da muss jetzt oben, und dann gibt's halt auch NPCs. Es gibt Machine Plus. Es gibt den Push, den ich eigentlich als einziges großes, also, ganz ehrlich, wer eine MPC will eine MPC, da holt sich kein Elektron. Wer einen Deluge will, das ist vielleicht noch so der eine große Konkurrent. Polyend spielt halt momentan noch so in der unteren Liga, aber auch wenn da ein Schiff kommt, was den Play so ein bisschen aufbohrt, ja.
Den Polyend Play haben sie ja erst letztes Jahr auch auf Stereo hochgerüstet. Mhm. Aber der kann halt nicht samplen. Der kann nicht samplen.
Immer noch nicht. Trotz Plus?
Nein.
Also der spielt Samples ab, aber kann selbst nicht samplen.
Richtig.
Also ich bin weder drin im Dawless Game noch im Groovebox Game, aber
also wenn das stimmt, was hier auf der französischen Seite Audio Solutions .fr, was da gezeigt wird an Specs, tatsächlich, der Gear News Verfasser, der Autor, hat nicht mitbekommen, dass das 128 Steps sind pro Pattern. Das ist ein Knaller. Mhm. Das heißt, dass sie auch im Sequencer einiges anders gemacht haben. Das ist wirklich ein Knaller.
Der Knaller ist wahrscheinlich der in diesem Hinsicht, das steht für mich auch so ein bisschen für eine Zeitenwende im Elektron-Lineup. Weil bisher war ja immer so, dass die großen Revolutionen zunächst in den großen Boxen passiert sind. Und der Syntakt hat das schon so ein bisschen eingerissen, als der so gefühlt die Machine Drum war, die neue. Und das jetzt
was
ist
meinst du,
irgendwie.
Welche Elektron-Kiste sich am besten verkauft hat?
Na, die mittlere natürlich, Digitakt.
Der Digitakt, genau, das glaube ich nämlich auch. Der wird sich am besten verkauft haben.
Der Tone vielleicht auch noch mit. Also ich habe Takt und Tone habe ich wirklich so oft gesehen. Später wurden es dann witzigerweise Takt und Syntakt. Also der Tone ist, glaube ich, nochmal so ein eigenes Ding für sich. Aber stimmt natürlich schon. Also oben hast du halt, ich kenne massig Leute, die mit den ersten Generationen losgezogen sind. Also erster Analog Rhythm, erster Octatrack und erster Analog 4. Das ist ja so ein Trio, aber ich glaube auch das mittlere Trio, wenn du zahlst das für das obere Trio, zahlst du halt 5.000 für alle. Und beim mittleren Trio bist du bei 2.000 dabei.
Naja, das mittlerweile nicht mehr. Also wir reden ja immer noch über UVP. Also UVP wird ja angegeben mit 949 Euro. Auch kein Schnäppchen mehr.
Also nicht alle drei für 2.000, vielleicht zwei.
Nein.
Aber die werden doch Straße, sind die dann doch wieder 799 oder so.
Trotzdem, das ist fernab von dem, was ich mir hätte hier leisten können. Ich meine, die Produkte sind immer schön und toll und ich denke mir nur so, wow, aber ist einfach so teuer und der Vergleich, dass das halt so eine Apple-Mentalität ist, den sehe ich auch, ja. Weil einfach...
Definitiv, ja.
Wir sind was Besonderes und wir machen auch einen besonderen Preis.
Ja, aber was sie gemacht haben, um halt am Markt sich zu etablieren, Punkt 1, Punkt 2, sie haben halt eine Marke draus gemacht. Ja, also Elektron steht jetzt für was. Bei Elektron weißt du genau, hey, das sind doch die mit dem geilen Sequencer und die schwarzen Kisten und hier dies und jenes und hier für Techno und bla und das weißt du, ja, wenn du jetzt Elektron sagst, dann weißt du ganz genau, was du auch kriegst. Das ist eine Marke.
Ja, genau. Und dann vor allen Dingen
dieser Vergleich mit Apple.
So Sachen wie halt Drumstation haben einfach so ein Fundament geschaffen.
Genau.
Kennt ihr so ein Produkt vor der Drumstation?
Die Sitstation?
Genau. Das war die Sitstation. Da haben sie einfach ein Sitchip.
Dieses völlig beknackte Keyboard?
Nee, das gab's auch ohne Keyboard. Nee,
das war die Monomaschinen. Das war die Monomaschine, die kam danach.
Die haben
angeflanschten Keyboard.
Ja. Die haben den ZIT-Chip in ein ähnliches Gehäuse wie die Drum Station gepackt. Und das konntest du da auch hinstellen. Ganz witziges Ding.
Also die Monomaschine war noch, wie hieß er denn? Einer der Gründer von Elektron ist ja gestorben. Der hatte die Monomaschine noch mitdesignt und die Monomaschine ist von allen Elektronenmaschinen so ziemlich die Kiste, die am, ich will mal sagen, am rohesten klingt. Die am komplettesten war und die am rohesten klingt. Also wirklich einen sehr elektronischen, elektrischen Klang hatte und wirklich, so wie du dir so ein Instrument vorstellst, wirklich sehr, wo du wirklich sehr mit dich auf das Gerät einlassen musstest, um da die Sweet Spots zu entdecken. Und es gab viel zu entdecken in der Monomaschine. Also die klang nicht so perfekt glatt gebügelt wie jetzt Richtig. Die aktuellen Elektronmaschinen.
Genau.
Die sind ja schon weich gespült. Das ist ja schon ein Apple-Feeling hier, ne? Glatt poliert alles. Das hast du bei der Monomaschine nicht gehabt. Die war wirklich roh im Klang. Das haben
Dafür war sie hässlich.
Die Elektron-Fans daran geliebt. Bitte?
Dafür war sie hässlich. Also ich habe es mal so gesagt, glaube ich, auch im Forum drüben. Elektron-Geräte würde ich mir, ohne sie bedienen zu können, in die Bude stellen, weil sie geil aussehen. Das würde ich halt mit der Monomaschine nicht.
Na, das ist halt dieser Industrial-Look. Es gibt Leute, die mögen das.
Ja, ich gehöre nicht dazu. Aber
deswegen haben sie ja die E25, die E25 Remix Edition mit den Silver Plates, also mit der silbernen Frontplatte rausgebracht vom Syntakt, Digitone und Digitakt. Übrigens für denselben Preis, 949 Euro und noch höher. Also die Limited Edition haben sie sich richtig gut bezahlen lassen.
Und so kurz vor dem Update, also Ich glaube, wenn ich mir eine Limited
alle, die sich gekauft habe,
oder alle drei.
Genau, alle, die sich jetzt mit einer Limited eingedeckt haben, die werden sich jetzt richtig schön in den Arsch beißen.
Oh ja.
Wenn ich das mal so bildlich sagen darf. Die werden sich alle ärgern jetzt.
Ja, mal sehen.
Die Leute haben sich ja gleich alle drei geholt, ne? Haben ihre alten Elektronengeräte verkauft und haben sich dann die drei silbernen reingestellt, wo ich denke so, Leute, geht's noch?
Ja. Das haben einige gemacht und dann sind sie halt als Live-Act.
Und haben ganz stolz ihre Bilder im Elektronautenforum gepostet. Mhm. Fanden sich ganz toll
das damit. Das Elektronautenforum, das seit 3 Stunden down ist. Ja.
Ach, immer noch.
Moment mal kurz. Also es hat schon mal ewig zum Laden. Oh, aber es ist da und die löschen gerade rigoros alles, was zum Digitakt, über den Digitakt redet, was dazu führt, dass der What's Next for Electron Thread gerade komplett kaputt geht. und die damit da mit der Löscherei auch nicht mehr hinterherkommen.
Ja, Leak ist Leak, ne?
Leak ist Leak, ja. Also das kriegst du nicht mehr aus der Welt. In dem Sinne, ich freue mich auf einen Plugin-Abspieler mit 2 Parts und einem Splitpoint von Elektron.
Ja.
Ihr müsst mal
von Elektron.
Ja, genau. Ich muss gar nicht sagen. Aber ihr müsst mal die Kommentare lesen auf Reddit, die ich gerade hier gepostet habe im Slack hier. The original still has more sizzle. You can tell the difference in the AD conversion. Also feels like the previous version has more snap to the samples. Klammer, just sitting here predicting the weird gatekeeping that will occur once released. Die Antwort finde ich noch besser. The OG is more limiting, which I need for my creativity.
Also, ich möchte da schon mal eine Lanze brechen für den Digitakt. Also, wenn du da Samples eingeladen hast, die klangen ziemlich crisp. Ich weiß nicht, was die da mit der Sample Engine gemacht haben, aber es klang ziemlich geil. Weiß nicht, ob sie da irgendwie einen Exciter drauf gedonnert haben intern oder eine Kompression oder was auch immer. Also es klang schon beeindruckend, was denn da nachher am Ende bei rausgekommen ist. Ob jetzt dann jetzt die MK2-Version sich anders anhören wird, das werden wir dann sehen.
Ja, manchmal ist es ja auch so, die technischen Begebenheiten, die das den Sound besonders machen. Überleg doch mal hier die 14-Bit.
Die 10-Bits vom DX7, ja.
Der 10-Bit-Wandler, dann halt hier die 14-Bit-Wandler. Die haben alle extrem Einfluss auf den Sound gehabt.
Ja, mal sehen. Hey, machen wir mal kurz hier. Sense. Inserts. Die haben da grob was geändert. Ich glaube, das könnte der Gamechanger sein. Hat Gear News das aufgeschrieben? Dass sie beim FPix was geändert haben? Weil da gehen gerade alle steil drauf. Ich habe hier so einen Weblink. The Machine Drum ask all feature is going to be insane. Which I refuse to say Machine Drum. Are your favorite kids in sounds into kids for quick access? Perform kid mode. Inspired by the dash of hidden Machine Drum Magic gives you the freedom to experiment with a kit without overwriting its safe state. Das scheint dick zu werden, wenn es da noch eine große Machine Drum kommt. Und das heißt, weißt du, bei Elektron denke ich halt immer automatisch an Esan Gelsi und der kann eigentlich mit jeder Gurke gut klingen, weißt du? Der steckt halt sein Digitakt steckt er an seinen OP6, sein Iridium, sein Buckler und den Moxirin und der klingt gut, oder? Aber der weiß halt auch, was er da macht und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt von weißt du, auf einen Esan Gelsi kommen halt irgendwie fünf Leute bei Gearslots, oder? Das wollte ich eigentlich sagen. Du willst das Zeug ja nicht gatekeepen, weißt du? Im Endeffekt finde ich, jedes
Kind sollte so. Aber diese Send-Insert-Effects, das haben sie vom Syntakt übernommen, würde ich sagen, ne?
Ja, möglich.
Da mixen und meshen sie sozusagen die Produkte. Das heißt, das, was sie im Syntakt jetzt sozusagen da als Besonderes, als USP, als Alleinstellungsmerkmal rausgebracht haben, das holen sie jetzt rüber zum auf die Digitakt Mark II. Werdet es geil. Ich weiß nicht, wo sie die Seiten immer herholen.
Ich höre schon, meine Freundin hat Spaß.
Mit dem Digitakt 2?
Nee, ich denke mal mit einem Scharfschützengewehr und irgendwelchen Leuten in Fortnite.
Ja, aber da muss ich sagen, dann werde ich einen Spaß haben, diesen ganzen Abend ein bisschen aufzutrennen in eine sehr, sehr tiefgehende philosophische Debatte und absolut ekelhaften Konsumismus, wie immer.
Ihr wisst, dass das total nerdig war mit dem Embot.me. Das war so nerdig.
Ey, ich darf auch mal, okay?
Ja, darfst du. Habe ich kein Problem.
Aber es ist schon mal gut zu wissen, wenn ich das Gerät nicht loskriege, dann nehme ich es einfach, werde ich es einfach irgendwann in Dortmund vorbeibringen oder so.
Bis dahin muss ich noch viele, viele Socken stricken.
Ja. Ja, mach's mal.
Auf OnlyFans.
Nee, das müssen dann die Getragenen sein. Die sind damit mehr wert. Das bedient also bestimmte Gelüste.
Das kannst du ja machen.
Hier, getragene Kompressionsstrümpfe.
So, kann ich jetzt das Outro bringen, bevor es hier noch schlüpfriger wird?
Kommt drauf an, ist irgendwas gerade noch passiert? Ist noch irgendwas gerade geleakt? Ich guck mal ganz kurz auf Gear News, weil sonst hängen wir hier komplett in der Luft.
Superboost, da ist mir nur aufgefallen, dass auf der Superboost Website die Beschreibungen für die einzelnen Firmen
unglücklich sind.
Etwas, man könnte auch sagen, KI generiert sind, weil die Sätze, einzelnen Sätze ergeben keinen Sinn.
Wisst ihr, was man früher gesagt hat? Und früher meinte ich jetzt so maximal 2 Jahre vor. Da haben sie den Praktikanten dran gelassen.
Ja, und der hatte keinen Bock, die Texte zu schreiben. Ich will mal kurz vorlesen, damit alle wissen, um was es geht. Eine Beschreibung für die Firma Create Audio auf der Superboost Website heißt: Die überaus seriösen Mitarbeiter von Create Audio und Pittsburgh Modular Synthesizers besuchen sie auf nerdige Art und Weise.
Klingt nach Enervision.
Ich sehe schon, wir müssen eine Spezialversion für Enervision machen.
Ja. Lieb.
Da kommt, wisst ihr, was da oder kommt?
Hier, Cranbourne Audio entwickelt professionelle Audiotechnik, um analoge Vintage-Sound mit modernen Komponenten in den digitalen Workflow einzubinden. Also mehr Bla-Buzzwords in einem Satz hast du noch nie gesehen. Ne?
Ich kann dir sogar sagen, was das ist. Das ist einfach hier die 3,5er Version von ChatGPT, wo du den Seitentext von deinem Internetauftritt reinkopiert hast und gesagt, mach mir mal das und das, ne? Mach mir eine knackige Zusammenfassung.
Ja, ich weiß.
Sowieso. Und dann kommt sowas
und mal raus. Und der Praktikant war zu faul, hinterher nochmal Korrektur zu lesen. Mhm. Die dumme Sau.
Ich meine, die äußerst seriösen Mitarbeiter auf einer nerdigen Art und Weise zu besuchen. Oh Gott.
Hey, Schneiders, wenn ihr diesen Probe-Podcast hört, redet mal mit eurem Praktikanten. Man sollte wenigstens mal Korrektur lesen, bevor man sowas online stellt.
Oder sie haben es Korrektur gelesen und haben gedacht, geil. Das klingt jung, das klingt hip, das klingt
genau.
Das klingt so, das ist ideal für die Zielgruppe, die 30 Jahre jünger ist als unsere.
Und ja, eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Eintagsfliege.
Ich bin ja das Alter der Generation, die ja mitgekriegt hat, dass Nerd ja früher eher eine Beschreibung für jemanden weniger sympathischen, weil er eigenbrötlerisch war, komische Hobbys hatte und sowas. Das war ja Nerd. Und der Begriff kam ja in den 80ern erst nach Deutschland, weil früher wurde das mit Eierköpfe übersetzt. Also es gibt ja den Film hier, Die Rache der Eierköpfe. Und im Originaltext ist das The Revenge of Nerds, ja. Ich weiß, ich habe ein fürchterliches Englisch. Und dann irgendwann mal wurde der Begriff positiv besetzt, so um 2008, wo dann halt die komischen Leute YouTube erobert haben mit ihren komischen Hobbys. Und dann wurde Nerdtum irgendwie cool. Es gab ja auch die Nerdbrille, die man sich extra kaufen konnte. Mit Glas und ohne Glas. Und heutzutage, ja, das ist voll trendy. Wir machen jetzt Nerd mit da rein.
Das ist aber nicht nerdig. Das ist aber nur doof.
Ja, weil Nerd halt mittlerweile, positiv besetzt ist.
Also da lohnt sich ja noch nicht mal denn das ChatGPT Bezahlservice.
Nee, deswegen sage ich ja 3,5.
Lore Ipsum, da hätten sie einfach einen Lore Ipsum Generator nehmen können.
Ja, aber die haben die freie genommen. Das
ist kostenlos.
Ne? Ja, 3,5er Version von ChatGPT ist auch kostenlos.
Ja, ich weiß nicht, ob das in einer höheren Version jetzt besser wäre, das Endergebnis.
Doch,
du musst schon
ein Unterschied für Tag und Nacht
hinterher gucken.
Das ist ein Unterschied für Tag und Nacht. Außerdem ist der Wissensstand ein Riesenunterschied. Aber das ist ein anderes Thema. Dazu hat der Peter doch ermuntert. Peter wollte doch auch mal eine Folge machen, wo wir dann halt über KI reden.
Richtig. Da freue ich mich drauf, wenn er die mal macht.
Wenn er wieder mal Zeit hat, dann.
Wisst ihr, wen wir auch mal wieder einladen sollten? Und das zum Thema Selbstvermarktung. Bernie. Bernie ist jemand, der nur Selbstvermarktung macht und nichts digital, außer die paar Schnipsel, die er auf YouTube
aber hat. Aber er hat auch schon er macht das ja auch schon seit 200 Jahren und hat auch seine Fanbase.
Ja, aber der hat Erfahrung.
Ich freue mich auf die Eloge auf die GEMA, die uns halten wird. Da geht's gerade wieder im Forum ab.
Ja, pass auf, du. Im Forum geht so einiges ab.
Ja, der Mann hat sich halt in der Kultur eine gemütliche Nische gesucht, oder? Und die kann er jetzt ausspielen und jetzt ist der Kommunismus halt früh geworden.
Ich verstehe manche Diskussionen in dem Bereich nicht, aber das hängt vielleicht an meinen merkwürdigen Denken.
Wir nehmen jetzt seit 3 Stunden auf.
Drei Stunden und 40 Minuten.
Meine Blase sagt mir, dass wir zum Ende kommen sollten.
Und ja,
meine AirPods auch.
Mein Wecker klingelt morgen früh um 7:15.
Das ist alles nur Komfortausgerede. Die Blase ist erst voll, wenn der Rückstau bis zu Nieren geht.
Sagte der Mann mit dem Katheter.
Na und, den kann man sich auch abknicken.
An seinem Katheter. In diesem Sinne, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr einen von den beiden Kollegen hier sagen hören wollt.
Der Probe-Podcast.
Ein gemütlicher Talk aus dem Proberaum. Ich sage Tschüss und
auf Wiedersehen. Komm, Sascha,
das Ganze
Das ist die große, bunte Bani Show. Wir sind alle mit dabei.
Synchron reden mit einem, keine Ahnung, 10 Sekunden Lag. Toll.
Du hattest bei mir aber gerade nur 2 Sekunden.
Auch gut.
Bis Danimanski.